bin Fukami, das ist Markus und ja, wir machen jetzt, erzählen euch ein bisschen was über das Sony Rootkit.
Ja, also wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir das Ganze irgendwie rüberbringen. Zuerst haben wir uns auch überlegt, das Ganze technisch zu erklären. Allerdings, als wir dann die ganze Zeitlinie nach und nach am Bearbeiten waren, dachten wir, das muss man eigentlich zurück in die oder in der Zeitlinie erklären. Ja, das Rootkit ist eigentlich erst vor 2 Monaten bekannt geworden, aber seitdem ist so viel passiert, ja, dass wir echt zig Stunden gebraucht haben, um den Überblick sozusagen zu schaffen. Ja, hier in Form eines Wikis, also keine klassische Präsentation. Ja, war dann zu viel Arbeit, das nochmal umzuwandeln. Ja, zu den Hintergründen. Also, die Idee stammt eigentlich sozusagen aus dem Jahr 2000. Wir haben hier so ein tolles Zitat gefunden von Steve Heckler, das ist der Vizepräsident von Sony Pictures Entertainment. Dazu muss man sagen, Sony ist halt nicht nur die Firma Sony. Sony ist ein Konzern. Ich habe keine Ahnung, wie viele Unterfirmen dabei sind.
1085.
Auf der einen Seite gibt es dann verschiedene Unterfirmen, die sich halt um Content kümmern. Auf der anderen Seite gibt es dann klassische Hardwarefirmen, die alle unter dem Dach von Sony zusammengebracht sind, mit unterschiedlichsten Interessen. Aber ja, am mächtigsten ist mal wieder die ja, Content-Seite bei Sony. Und wenn man sich dieses Zitat aus dem Jahre 2000, also vor 5 Jahren, anschaut, dann weiß man eigentlich, dass es von langer Hand geplant war. Eigentlich ist das so ein ganz gutes Zitat, was halt zeigt, wohin auch Digital Rights Management führt. Ja, sozusagen digitaler Hausfriedensbruch vorprogrammiert. Müssen wir das noch? Ja, wir können es mal vorlesen.
Willst du es machen? The industry will take whatever steps it needs to protect itself and protect its revenue streams. It will not lose the revenue stream, no matter what. Sony is going to take aggressive steps to stop this. We will develop technology that transcends the individual user. We will firewall Napster at source. We will block it at your cable company. We will block it at your phone company. We will block it at your ISP. We will firewall it at your PC. These strategies are being aggressively pursued because there is simply too much of too much at stake.
Also aus Sicht von Sony steht so viel auf dem Spiel, deswegen darf man mal schon aggressive Techniken gegen Verbraucher durchsetzen. Damals, das war natürlich noch in Zeiten von Napster, ja, die Welt hat sich eigentlich nicht geändert, File-Sharing gibt es immer noch, es wird auch immer noch kopiert, aber die Strategien sind aggressiver geworden und davon handelt dieser Vortrag. Erstmal, was ist ein Rootkit? Also bei Wikipedia findet man eine ganz nette Definition, die wir einfach mal so übernommen haben, ein Rootkit. Englisch etwa Admin-Ausrüstung ist eine Sammlung von Softwarewerkzeugen, die nach dem Einbruch in ein Computersystem auf dem kompromittierenden System installiert werden, um zukünftige Logins des Eindringlings zu verbergen, Prozesse zu verstecken, Daten zu kopieren und Eingaben mitzuschneiden. Ja, wozu braucht man das? Das ist eine gute Frage. Also aus Sicht von Content, der Content-Industrie dient sowas natürlich dem Selbstschutz, weil Konsumenten könnten ja hingehen, ja, die Daten kopieren, die auf den CDs sind und so weiter. Und das möchte man natürlich verhindern. Dummerweise hat man hier halt die kaufenden Verbraucher diskreditiert.
Ja, ich meine, grundsätzlich ist DRM ja so einfach die Frage, wer kontrolliert den Rechner? Und das ist halt ein schönes Zeichen dafür, dass sich Sony, also dass Sony der Meinung ist, sie sind die es kontrollieren sollten, weil sie halt die sind, die Inhalte, wie auch immer, vermarkten. So, und das ist natürlich in dem Kontext auch sehr interessant, dass sie ausgerechnet so eine Art von Technologie deployen.
Ja, und es gibt Vorläufer der Markteinführungskampagne. Wir haben es einfach mal Markteinführungskampagne genannt. So. Und zwar haben wir einen Heise-Artikel gefunden vom 31.05. diesen Jahres. Da wird der Kopierschutz schon ja, angekündigt. Keiner weiß genau, was er macht. Keiner beachtet ihn. Bis zum 31.10. Ein grandioser Weblog-Eintrag von Mark Rusinov. Rusinovich, okay. Mark Rusinovich hatte so eine CD, hat sich mal sein System angeguckt und darüber geblockt, was er so gefunden hat. Also immer tief in das System reingeschaut hat. Und das war eigentlich ja der Zeitpunkt, wo das Rootkit medial die Welt erblickte. Und wir sehen es, also wir haben ja auch nur mal zwei Sachen reingebracht. Boing Boing berichtete am gleichen Tag darüber und Boing Boing entwickelte sich in den letzten zwei Monaten eigentlich als der zentrale Knotenpunkt im Netz, wo halt alle Informationen dieser Markteinführungskampagne zusammenliefen und wo eigentlich fast täglich darüber berichtet wurde, was in anderen Medien so passierte, und war eine ganz gute Orientierung. Heise brachte es einen Tag später, dass es da einen Kopierschutz gibt mit Rootkit-Funktionen. Da war noch nicht so ganz klar, was das Ganze macht. Dann Tag 2.11., der erste Patch. Genau, also Patches kommen noch eine ganze Menge. Da hat man irgendwie sehr viele Fehler gemacht. Auf jeden Fall dachte man so am 2. November, gut, das Problem ist gelöst, es gibt jetzt einen Patch. weiter geht's am 3.
Moment, also ich meine, also, interessant ist, dass der Patch halt kein Patch war, sondern er hat nicht mehr gemacht, als, ich glaube, das Cloaking wegzunehmen. Also genau. Eine von den Komponenten des Rootkits war das, also warum es auch einfach Rootkit genannt wird, ist die Funktionalität, die schon erwähnt war, dass ein User nicht mehr erkennt, welche Programme zum Beispiel laufen oder welche irgendwie Dateien gerade gelesen werden und so weiter. Und dieses Cloaking wurde entfernt. Also das Root, also sozusagen die DRM-Technik selber ist nicht deinstalliert worden, weil dieses Rootkit sich ja, oder dieses sozusagen Werkzeug sich in die Treiber von Windows reingeschrieben hat, sondern hat nur diesen Punkt entfernt, der das Unsichtbarmachen sozusagen verhindert.
Gut, also der erste Patch ist, folgen noch verschiedene andere. 3.11., das erste Mal, dass Sony irgendwie einen Kommentar abgibt, auch sehr interessant, beziehungsweise hier erstmal in Form von Matthew Gilliard Smith, das ist der Geschäftsführer von First for Internet, die werden uns in der nächsten Zeit noch öfters begegnen, das war nämlich die Firma, die einen der beiden Kopierschutztechnologien, das XCP Rootkit selbst sozusagen, hergestellt hat. Und sein Kommentar war nur, it's clearly packaged on the CD, that it's copy protected. Also, was wollt ihr denn? So, steht ja drauf. Spokesman from Sony BMG erklärte dann noch der BBC gegenüber, steht ja alles im Lizenzabkommen. Das klickt man ja immer schön weiter und so weiter. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu. Auf jeden Fall, sah man noch nicht die Relevanz, die halt diese Entdeckung gehabt hat.
Also das ist auch sehr interessant, dass Sie auch wirklich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert ist.
Ja, die Situation haben wir
also in den nächsten zwei Wochen. Also haben Sie wohl offensichtlich wirklich nicht.
3.11., wir sind erst bei Tag 3. Es gibt ein eigenes Statement von Sony BMG. The protection software simply acts to prevent unlimited copying and ripping from disks featuring this protection solution. It is otherwise inactive. The software does not collect any personal information, nor it is designed to be intrusive to your computer system. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, ne? Was sie gesagt haben, wir schützen uns eigentlich auch nur vor Kopieren. Und es werden natürlich keine Daten gesammelt. Es ist auch nicht irgendwie intrusive auf dem eigenen PC. Und ansonsten ist es auch relativ inaktiv. Wahrscheinlich motivierte das auch einige Leute dazu, sich das genauer mal anzuschauen. Dann am 3.11. weiter, der Uninstaller konnte dann über ein Kontaktformular angefordert werden. Und es wurde angekündigt, dass der Kopierschutz rückstandsfrei von der Platte gelöscht wird. das Problem dabei war halt nur, wenn man diesen Uninstaller installierte, da wurde man auch darauf hingewiesen, kann man mit der Musik halt nichts mehr anfangen. Also schöne, bizarre Logik, ich kaufe eine CD, die CD richtet Schaden auf meinem Computer an, ich tue den Schaden zurücknehmen und dann läuft halt die gekaufte Musik nicht mehr. Also das ist echt Kundenbindung par excellence. Und dieser Patch rief halt ein paar Leute auf den Plan. Edward Felton, ich glaube an der Princeton University, ist es ein Professor, auch so Electronic Frontier Foundation nah. Der hat eigentlich so in dieser ganzen, im Zeitraum von zwei Monaten mit seinen Studenten die ja das Reverse Engineering betrieben und hat eigentlich auch alle drei Tage irgendeine Neuigkeit berichten können. Das war auch eines der zentralen Knotenpunkte in dieser, ja, in dieser ganzen Kampagne. Was haben Sie festgestellt? Okay, am Anfang haben wir noch viel zu viel kopiert. Naja, auf jeden Fall haben sie... Ne? Wir hätten mal das Richtige markieren sollen. Okay, gehen wir mal weiter. Ja, 3.11., wir sind immer noch an Tag 3. Da tauchen schon Zweitverwertungsmöglichkeiten auf. Und zwar gibt es ein Cheating-Tool für World of Warcraft. Und World of Warcraft, die versuchen natürlich halt aufgrund Sicherung des Geschäftsmodells Cheating-Tools auszuschließen. Aber da ist halt das erste Cheating-Tool aufgetaucht, was den Rootkit-Code nutzt. Und
also man sollte aber vielleicht auch erklären, das heißt Root, also den Code benutzt. Also dieses Verstecken funktioniert so, dass einfach ein String vor den Namen des auszuführenden Programms gepackt wird. Und wenn ein Programm diesen String sozusagen im Namen beinhaltet, ist in dem Fall $SysDollar, dann ist es versteckt vor den Blicken des Users. Und User ist in dem Fall eben auch dieses Cheating, beziehungsweise hat dieser Client von World of Warcraft, der hat so ein Tool, was sich Warden nennt, und immer guckt, ob der User nebenbei dieses Cheating-Tool am Laufen hat. Und wenn man dieses Cheating-Tool mit diesem String vorne versieht, dann ist es halt unsichtbar für dieses Monitoring-Werkzeug von Blizzard.
Man nennt es auch Stealth Method. Ja. Ja, 4. November, ein grandioses Zitat, 4 Tage ist die Entdeckung alt und Sony BMGs President für Global Digital Business, Herr Thomas Hesse, hat ein grandioses Zitat abgegeben, was wir eigentlich jetzt irgendwie in Form von so einem komischen Aibo hier haben wollten, der halt für Sony spricht, aber...
Das ist ja nicht da egal.
Na gut.
Also interessant ist, dass tatsächlich die meisten Leute bei Sony, na BMG, tatsächlich nicht verstanden haben, was ein Rootkit ist.
Genau, naja, und hier lesen wir das Zitat. Also NPR ist so eine große amerikanische Radiostation. Man kann sich das immer noch Streaming anhören. Und ja, es gibt es auch in verschiedenen Weblogs als Ogg-Files und so weiter. Und Thomas Hesse erklärte tatsächlich so im öffentlichen Radio, most people, I think, don't even know what a rootkit is. So why should they care about it? Ja, Problem gelöst. Aber wie wir noch weiter feststellen werden, so in diesen ganzen anderen Sachen, die noch kommen werden, eine ganze Menge Leute hat es schon interessiert. So. Und immer mehr Leute haben mittlerweile auch gehört, was ein Rootkit ist. Und vor allen Dingen eine Sache, die haben wir hier nicht drin, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, es gibt irgendein Institut, Oxford Blablabla Institut, die immer das Wort des Jahres im englischsprachigen Raum wählen. Und das ist nicht Rootkit geworden, sondern Podcasting, aber in sämtlichen Presseaufzählungen, wo es halt hieß, Podcasting, das Wort des Jahres, war auch immer als ferner lief, naja, in die Endauswahl kam auch Rootkit. Also das mal so, ja, erklärt.
Also spätestens jetzt sollten viel mehr Leute wissen, was ein Rootkit ist. Also insofern kann man es ja auch positiv sehen, dass Sony halt was für die Volksbildung getan hat.
Genau. Also noch eine Sache, also am 4. November redete Sony noch von... Ach, da ist der Aibo. Können wir das nochmal kurz hier...
Ja, die haben es sogar live.
So, Sony spricht.
Theoretisch. Most people, I think, don't even know what a rootkit is, so why should they care about it?
Ja, und zu dem Zeitraum, 4. November, erklärte Sony noch, naja, es sind knapp 20 CDs. So. Die Zahlen steigen auch immer mehr mit dem Zeitraum. Ja, 8. November. Wir haben eben gelesen, es werden keine persönlichen Daten gesammelt und so weiter und sonst auch relativ inaktiv. Am 8. November kommt raus, der Teil telefoniert nach Hause. Naja, und... Absolut unwichtige Informationen wie Uhrzeit, IP-Adresse und Album-ID werden nur übermittelt, also keine personenbezogenen Daten und so weiter. Und ja, und Sony versucht halt noch irgendwie hier in Deutschland zu kommunizieren. Das kommt nicht nach Deutschland, also keine Angst, das interessiert euch hier eigentlich gar nicht. Ja, 9. November, die IFF, die auch sehr aktiv war in diesem ganzen, ja, sozusagen Netzwerk, was sich das Rootkit angeguckt hat, veröffentlicht eine erste Liste von betroffenen CDs und bittet halt um Rückmeldungen sozusagen, wo das noch drauf sein könnte. Und wenn man sich das erstmal durchliest, also ich kenne die meisten Sachen gar nicht, ich würde mir auch gar nichts davon kaufen, aber es kommt später noch irgendwie...
Naja, doch, man kennt ja schon einiges. Also ich finde schon, dass da eine ganze Menge Sachen dabei sind, die einfach auch klassische Weihnachtsgeschenke sind. Sowas wie Celine Dion, Frank Sinatra ist dabei, Burt Bacharach. Also es ist schon auf jeden Fall, also schon auch einiges, was eigentlich genau zu diesem ganzen Weihnachtsbusiness auf jeden Fall auch Umsatz bringt.
Okay, auf jeden Fall Mainstream. Ja, und IFF startet eine Anfrage für eine Sammelklage gegen Sony BMG. Das ist sozusagen das erste Mal, dass die Idee aufkommt, naja, verklagen hilft vielleicht. Also zu dem Zeitpunkt hat man auch schon irgendwie in verschiedensten Weblogs und Artikeln festgestellt, es werden eigentlich eine ganze Menge Gesetze verletzt. So, also vor allem Gesetze, die halt so rund um Computerkriminalität, Cybercrime und so weiter gemacht worden sind. Mal, so.
Da kommt noch eine schöne Diskussion zu.
Also, okay, 9.11. veröffentlicht Fred von Lohmann von der Electronic Frontier Foundation einen Artikel, wo er sich die Euler mal angeschaut hat. Also die Euler, das sind die Lizenzvereinbarungen. Und übersetzt halt die Lizenzvereinbarungen sozusagen in normale Sprache, was da drin steht. Also müssen wir das jetzt alles vorlesen?
Naja, sollte man schon mal alles erwähnen, finde ich. Das ist schon interessant.
Okay, wer willst du?
Sollen wir kannst du das erklären. Also... im ersten Punkt geht es darum, dass wenn du diese CD kaufst und sozusagen also die Daten auf deinen Rechner kopierst und dann, wenn die eingebrochen wird, dann musst du die eigentlich löschen, weil du damit das Recht verlierst, diese Sachen auf deinem PC abspielen zu können.
Gut, dann mache ich mal Punkt 2. Ja, es ist eigentlich nicht erlaubt, Musik auf deinem Arbeits-PC abspielen zu lassen, weil du hast nur das Recht auf dem Personal Home Computer System owned by you, also einem eigenen Computer Musik abzuspielen, die man gekauft hat.
Ja, der dritte, man muss, wenn man das Land verlässt, die Daten von seinem CD, von seinem Rechner löschen, weil man diese Daten nicht kopieren darf, also die
Soundfiles
nicht exportieren darf, genau.
Also Exportverbot, na, auch wunderbar. Teil 4, alle Update müssen installiert werden oder man verliert die Musik auf seinem eigenen Computer. Und die Euler oder die Lizenzvereinbarung läuft automatisch aus, wenn man halt vergisst, ein Update zu installieren.
Sony darf echt wow. Also gut, ist halt die Übersetzung. Ich meine, so steht es ja nicht in der Eule, aber so hat er es halt übersetzt. Also Sony kann halt installieren und tun und lassen, was es will. das ist echt ein... Wir dürfen alles.
Ja, kommen wir zum Punkt 6. Ne? Ist ja noch längst nicht vorbei. Ja, wenn man jetzt Sony BMG verklagen will, dann hat man nur Chance, irgendwie $5 Schadensersatz zu bekommen, weil da steht in der Euler.
Also egal, wie viel man dafür bezahlt hat.
Ja, später kommen wir noch darauf, dass halt so verschiedene Staaten in den USA mittlerweile pro irgendwie kopierte geschützte CD Sony auf 100.000 Euro verklagen wollen. Ja, aber jetzt Punkt 7. Wenn man bankrott ist, dann muss man auch alle Daten auf seinem Computer löschen.
ja, man hat nicht das Recht, Daten zu transferieren. Ja. Nicht mal, wenn man die Original-CD besitzt.
Ja, und natürlich darf man halt die gekaufte Musik nicht irgendwie zur privaten Nutzung verwenden, um beispielsweise sein letztes Familienfotoalbum irgendwie die Slideshow musikalisch zu untermalen oder etwas zu samplen oder sonst irgendwie. Man darf halt eigentlich überhaupt nichts mit der Musik machen, so. Aber man darf die CD natürlich kaufen. Ja, 9.11. Microsoft is not amused. Zu diesem Zeitpunkt denkt noch die ganze Welt, naja, nur ein Problem, was so Windows-Rechner angeht. Vor allen Dingen auch nur ein Problem von Leuten, die halt so 20 CDs gekauft haben. Und Microsoft ist halt not amused. und braucht auch nur einen Monat, um einen Patch zu liefern. Da kommen wir halt einen Monat später dahin. Das ist auch eine der ersten Patches,
die funktionieren. Sie eigentlich, warum sie eigentlich concerned sind. Also ich meine, was man zu dem Zeitpunkt schon mitgekriegt hat, ist, dass es noch keinen richtigen Uninstaller gab. Also noch nichts, was eigentlich diese Malware irgendwie entfernen konnte, ohne die Funktionalität von Windows zu brechen. Also zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass klar war, entfernst du das Ding, kannst du Windows neu installieren. Und das ist halt schon klar, dass da Microsoft auch ein bisschen pisst war. Also
ja, am 10. November tauchen die ersten Verbraucherschutzklagen auf, beziehungsweise die ersten Ankündigungen von Staaten zu klagen. Und hier haben wir den Fall, dass halt ein Staatsanwalt von Kalifornien fordert, dass eigentlich einen Verkaufsstopp fordert. Sony braucht noch ein paar Tage, bis das so vollzogen ist. So. Und argumentiert wird damit, dass halt Sony BMG gegen verschiedene kalifornische Gesetze verstoßen hat, insgesamt 3. Also ich bin jetzt auch nicht im Klagen, welche genau, aber es waren halt nur 3 verschiedene kalifornische Gesetze. Und in New York fangen sie auch schon an, darüber nachzudenken, Verbraucherschutzklagen durchzuführen. Lustigerweise halt alles von Staatsanwaltschaften. Also nicht in Deutschland würde die Bundesverbraucherschutzzentrale wahrscheinlich klagen. Ja, dann die Überraschung, 10.11., auch Macs sind betroffen. Also all diejenigen, die sich bis dahin noch irgendwie sicher gefühlt hatten, wurden jetzt aufgeklärt. Es ist halt nicht nur der Windows-PC, der betroffen ist, sondern auch Mac-Computer. Und zwar gibt es noch eine zweite Crippleware. Und zwar nennt sich die MediaMax Suncom. Das ist halt der zweite Kopierschutz, der aufgetaucht ist, den eine leicht andere Funktion hat. Da kommen wir gleich nochmal zu, oder willst du jetzt schon mal was erklären?
Naja, das Ding ist, also ich weiß gar nicht, ob das noch dabei ist, mit dem von wegen installiert sich sowieso. Also so interessant ist halt bei diesem Kopierschutz, dass der sich installiert, bevor man die Euler klickt. Also das heißt, dreist, wenn man sagt, nee, ich will es nicht, das Ding installiert sich einfach. Aber das also wenn man mal den, also es ist nicht so, dass man dazu gezwungen wird, das überhaupt zu machen. Ich meine, das ist sowieso vollkommen krank. Also wenn man zum Beispiel eine CD hat, die diesen Suncom, Suncom-Kopierschutz hat und den schreibt und sagt, ich habe ein iPod zum Beispiel und möchte das Ding darauf kopieren, das geht ja nicht, weil ich den Kopierschutz habe. Suncom sagt einem tatsächlich, wie man diesen Kopierschutz umgehen kann und bittet, dass man Apple an den Apple iTunes, an den iTunes Music Store schickt und sie bittet, WMA zu supporten. Also ohne Mist. Ja.
Das war auch das sympathischste Format von allem, WMA. Ja.
Genau, das ist auch der Unterschied. Genau. Also man muss auf jeden Fall Administrator sein.
Ja, 10.11., Überraschung, DPA titelt lustigerweise eine falsche Überschrift, beziehungsweise suggeriert, dass Sony BMG jetzt auch nachdenkt, das Rootkit nach Europa zu bringen. Sony hatte einige Probleme danach, das klarzustellen, dass sie halt über andere Kopierschutztechnologien reden und bloß nicht über das Rootkit. Und begründet wurde, dass mit diesem Schritt möchte Sony BMG das Kopieren für den persönlichen Gebrauch regulieren und dem Käufer gleichzeitig die Möglichkeit zum Kopieren geben. Was DPA noch ein bisschen weiter kommentierte, dass sich die Käufer damit möglicherweise ein unerwünschtes Computerprogramm einhandeln, wurde nicht ausdrücklich erwähnt. Und dann noch so ein Zitat, wir möchten es den Konsumenten ermöglichen, private Kopien anzufertigen. Juhu, dafür haben wir ein Rootkit installiert so und kopieren oder installieren auch gerne noch andere Kopierschutztechnologien. Ja. Naja, am selben Tag auf Heise rudern sie schon zurück und stellten nochmal klar, dass halt diese DPA-Meldung irgendwie bloß nicht das Rootkit betrifft und Sony BMG wolle in der Tat den Spagat zwischen nicht existierendem Recht auf Privatkopie und dem Schutz des geistigen Eigentums wagen. Bla 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 bla. Naja, wenn Sony jetzt hier davon redet, dass es irgendwie ein nicht existierendes Recht auf Privatkopien gibt, dann kann ich auch nur sagen, also dann gibt es auch nicht den Schutz des geistigen Eigentums. Also Recht auf Privatkopie gibt es seit 40 Jahren und wurde vom Bundesgerichtshof definiert. Gibt es leider mittlerweile nicht mehr so wirklich aufgrund der Urheberrechtsnovellierung und so ein Passus, dass halt Privatkopie erlaubt ist weiterhin, aber wenn Kopierschutzmaßnahmen eingebaut sind, dann darf man doch keine Privatkopie mehr machen. Und ja. Ja, am selben Tag, 10.11., wir sind immer noch erst in den ersten 10 Tagen, tauchen noch weitere Kollateralschäden auf. Es gibt schlechten Sound und Trojaner-Eigenschaften. Und zwar das Computer Associations rausgefunden mit den Trojaner-Eigenschaften und das war bis dahin auch noch nicht wirklich bekannt. Aber vor allen Dingen ist auch ganz lustig, dass es schlechten Sound gibt. Also das erwartet man eigentlich nicht, wenn man eine CD kauft, dass irgendwie irgendein Kopierschutz da...
Naja, man muss halt man muss sich klar machen, dass das Ding sich halt in diesen Windows-Treiber schreibt. Das heißt, es macht die ganze Zeit 1-2% CPU-Last und guckt halt tatsächlich, läuft da gerade eine CD und wird ja jetzt gerade irgendwie sowas gemacht wie gerippt und dann werden halt wilde irgendwie Sound... Verformungen gemacht, damit das halt einfach scheiße klingt.
Ja, 10.11. haben wir Brenno de Winter, der hier gestern 2 Vorträge gehalten hat und er ist einer der Ersten, der darauf hinweist, dass es vermutlich eine Urheberrechtsverletzung der LGPL gibt, weil man hat die Vermutung zu dem Zeitpunkt, dass von Lame was geklaut worden ist. Und ist vor allen Dingen sehr lustig, weil das ist das erste Mal, dass halt herauskommt, dass halt Sony zum Schutz seines Urheberrechtes die Urheberrechte von anderen verletzt, nämlich den Programmierern, die halt die freie Software Lame programmiert haben. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine kleine...
Weil sie dürften es ja eigentlich irgendwie benutzen, aber sie hätten halt dann auch sagen müssen, dass sie es verwendet haben. Also ist eigentlich eine sehr faire Form, das zu machen. Und sie haben halt irgendwie tatsächlich... das zeigt ja einfach, dass sie einen Scheißdreck auf Copyright geben.
Genau, aber da kommen wir auch gleich noch zu, wer daran schuld war. Also Harald Welte nochmal von GPL Violations, der sehr gerne und sehr sinnvoll Verletzungen von freier Software-Lizenzen vor Gericht bringt, berichtet auch einen Tag später darüber. Und da konkretisiert sich das alles ein bisschen schon. Ja, und am 11. November endlich Auslieferungsstopp. Also Sony hat nur 12 Tage gebraucht, um festzustellen, da gibt es ein kleines Problem. Und man verkündet großherzig, dass man jetzt keine Sony Rootkit infizierten CDs mehr ausliefern möchte.
Also keine XCP.
Genau. Aber ist halt ein Unterschied, ob man jetzt einen Auslieferungsstopp macht oder eine Rückrufaktion oder einen Verkaufsstopp. Also das kommt alles nochmal in den nächsten Tagen. Ja, währenddessen gibt es halt bei Edward Felten im Weblog am 11. November ein Selbstverteidigungskit. Wenn Sony das nicht liefern kann, dann liefern das halt andere, nämlich wie man sich dagegen verteidigen kann. Sehr interessant zu lesen. Wir stellen das auch alles hier zum Schluss nochmal als Dokumentation auf die Webseite. Ja,
auch noch sehr interessant in dem ganzen Ding. Und zwar gibt es ja so ein Programm, was sich AnyDVD nennt. Und wenn man dieses Programm installiert hat, greift das Rootkit nicht, was auch sehr interessant ist.
Genau, das wurde auch sofort von dem Softwarehersteller als Kaufgrund genannt. Hey, mit uns, mit unserem Kopierprogramm schützt ihr euch vor Kopierschützen. Ja, am 11. November wird's besonders interessant. Da greift nämlich der Heimatschutz ein. Also das ist keine Karnevalsmeldung. Und zwar Steven Baker, stellvertretender Minister der Heimatschutzbehörde, also Homeland Security Agency in den USA, hält eine Rede vor irgendwelchen Content-Leuten. And I wanted to raise one point of caution as we go forward, because we are also responsible for maintaining the security of the information infrastructure of the United States and making sure people's and business computers are secure. There's been a lot of publicity recently about tactics used in pursuing protection for music and DVD CDs, in which questions have raised about whether the protection measures install hidden files on people's computers that even the system administrator can't find. Also das ist eigentlich schon so eine, da hat man so einen Karnevalsorden vergeben um Heimatschutzministerium an Sony, we have a problem. Ja, am 13. November kommt raus, naja, das Deinstallationsprogramm, das deinstalliert nicht wirklich. Das hat ein finnischer Hacker rausgefunden und und findet gleichzeitig noch eine Sicherheitslücke im ActiveX.
Ja, und zwar ist das so, das ist ein webbasierter Uninstaller, der selber ActiveX-Controls installiert, um das Ding zu deinstallieren. Und diese Lücke, die er reißt, ist halt sozusagen remote-skriptfähig. Also das heißt, es gibt so tolle Sachen, da steht sowas wie execute code oder get update und so, install update, wo dann schon klar ist, was das Ding eigentlich kann. Und ich glaube, 15 Minuten haben sie gebraucht, um den ersten Exploit zu schreiben, nach Bekanntwerden, zumindest Ed Felten. Meinst du irgendwie 15 Minuten oder 20 Minuten haben sie gebraucht?
Ja, 14.11., also am 11.11. ist der Auslieferungsstopp an die Läden erst geschehen. Am 14.11. gibt es einen Rückruf, und zwar nur einiger CDs. So. Und man kündigt an, dass man irgendwie Umtausche ermöglichen möchte. Und in einem Statement sagt Sony BMG deeply regrets any inconvenience to our customers and remains committed to providing an enjoyable and safe Music Experience.
Also man muss auch mal klar, also so eine Rückrufaktion ist ja richtig teuer. Also es ist ja so, gerade wenn es halt so das Weihnachtsgeschäft anrollt und die ganzen Leute, die halt irgendwie Business machen und so gerne volle Regale haben wollen, finden das überhaupt gar nicht komisch, wenn man mit eben mal irgendwie 20, 30, 40 Titel wieder aus dem Regal rausnehmen muss und das Lager leer macht. Das ist schon auch einfach, also das ist nicht nur so teuer, ist einfach auch für die ganzen Reseller wirklich der Schmerz im Arsch gewesen.
Ja, mal zwei Zahlen. 4 Millionen CDs wurden insgesamt mit dem Rootkit ausgeliefert und 2 Millionen wurden verkauft davon. Ja, 14.11., wir haben es gerade schon mal vorweggenommen. Edward Felten schaut sich genauer den Uninstaller an und gibt eine Warnung raus, das Teil ist richtig gefährlich. Ja.
Ja, vorhin war hier Nathan Kaminski, der noch mal so ein paar Updates zu dem, zu seiner Sache gemacht. Und zwar hat er DNS-Cache-Snooping benutzt, um rauszufinden, wie viele DNS-Server schon mal von connected.sonymusic.com gehört haben. Das heißt also, die Idee dahinter ist, wenn ein Rechner in einem Netzwerk einen DNS-Server anfragt, wird diese Anfrage gecached und wenn ein zweiter anfragt, kann er halt die Antwort sofort bekommen. Der hat jetzt sowas gemacht, dass er einfach geguckt hat, welche DNS-Server kennen dieses Ding und hat halt rausgefunden, es sind halt 568.000 DNS-Server, die das kennen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Zahl mit den 2,1 Millionen durchaus richtig ist.
Also nochmal übersetzt sozusagen, wir haben eben herausgefunden, dass das Teil nach Hause telefoniert und aus 568.000 verschiedenen Netzwerken wurde nach Hause telefoniert. So, also mindestens 568.000 Rechner sind infiziert worden. Du hattest auch noch Zahlen für Deutschland?
Ja, es sind DNS-Server, die angefragt wurden. Genau. Und es ist jetzt auch nur die DNS-Server, die überhaupt, wo überhaupt die Möglichkeit besteht, rauszufinden, ob die Daten aus dem Cache kommen oder nicht. Also das heißt, da fallen noch ganz, ganz viele raus, die man einfach nicht prüfen kann. Die aktuellen Zahlen, jünger als 12 Stunden, ist so, dass es noch 300.000 sind in etwa, ungefähr 70.000 in Europa, 468 in Deutschland und 4 hier in Berlin, davon 2 in Firmen. Insofern auch interessant, weil diese CDs halt hier... Klar. Interessant ist, dass das ja niemals verkauft wurde in Deutschland. Also und auch nicht in Europa, sondern es wurde nur in den USA verkauft. Aber vorhin hat Dan so einen total schönen Spruch gemacht, der hat gesagt, naja, ich meine, was kann passiert sein? Entweder sind die halt von irgendjemandem kopiert und verkauft worden, also irgendwie geparset worden. Und ich meine, das ist ja total lustig, weil so in der Vorstellung könnte ja Sony nicht mal dafür verantwortlich gemacht werden, weil sie ja nicht die sind, die es tatsächlich verteilt haben. Also ist überhaupt so rein rechtlich, was dieses ganze Ding so hat, super lustig, also wenn man sich so die Details anguckt. Ja, und in dem Fall halt auch, es ist halt nicht klar, wie eigentlich 70.000 CDs irgendwie oder wenigstens 70.000 Netzwerke dieses Rootkit beinhalten.
Ja, ich glaube, das nennt man Globalisierung.
Ja, trotzdem.
Wir konnten uns hier auch nur an offiziellen Presseberichten und so weiter aus verschiedensten Medien orientieren.
Also diese Zahlen von den DNS-Servern sind ja nicht von Sony, das ist ja mal der Punkt. Also wir haben ja nicht ihre Logs, das heißt, das ist eine von den Möglichkeiten, ungefähr mal so Zahlen zu kriegen, mal ein paar Hausnummern. Ich meine, also es sind sicherlich mehr als die Zahl. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute nicht doch ihre CD mal weitergeben und jemand anders das Ding kopieren lassen. Das heißt, also es könnte auch noch wesentlich mehr sein.
Naja, nach 3 Tagen, nachdem herausgefunden wurde, der Uninstaller ist richtig böse, zieht man ihn erstmal zurück. So. Also 3 Tage nach Bekanntgabe dieser Information stand das Teil noch irgendwie auf der Sony-Homepage, bis man dann erstmal dachte, ja, runternehmen und auf später vertrösten. Einen Tag später, 16. November sind wir erst, fangen die ersten Regierungsbehörden und Unis in den USA an, Sony-CDs zu verbieten. Aus Sicherheitsgründen
also,
natürlich.
Also wir reden von Audio-CDs. Also man muss sich mal vorstellen, dass die, also ich meine eigentlich so, das ist ja absolute GAU. Ja, also irgendwie Musik zu verbieten in Firmen und in Regierungsbehörden. Ja, also Musik-CDs, also einfach so von dem Level,
ja. Ja, und am 17. November gibt es immer noch Tipps, wie man das Teil installieren kann, und zwar auf der Sony-Homepage. Und dort schreibt man noch, to install the software on this disk, you must have administrator rights on your computer. Administrator rights are typically the default setting for home computers. However, in many work environments, it is not the default setting. If you do not have administrator rights, log out of your account and log in as an administrator. Und Beugen Beugen berichtet groß drüber am 17. November und stellt am 22. immer noch total entsetzt fest, dass es immer noch auf der Webseite steht. Irgendwann nach dem 22. November haben sie es da mal entfernt. Ja, währenddessen.
Ja, dann gab es einen sehr, sehr guten Artikel von Bruce Schneier, der eigentlich so den eigentlichen Thread der ganzen Geschichte zusammenfasst. Also zum einen ist es so, dieses Rootkit oder eben dieser Kopierschutz existiert auf dem Markt seit etwa August 2005, das heißt also ungefähr 3-4 Monate, bevor es losging. Und keine einzige Antiviren-Company hat Alarm geschlagen. Was sagt uns das über die Qualität der Antiviren-Companies? Also, wenn sie es wussten, dann zahlen die Leute ihnen, also ihre Kunden ihnen Geld, damit sie sozusagen sich Malware installieren können, wo die Virencompanies, also die Antiviren-Companies sagen, der Virus ist okay oder nicht oder wie auch immer. Wenn sie es nicht gewusst haben, dann haben sie echt keine Ahnung. Dann, also sind sie ihr Geld auch nicht wert. Das heißt, egal wie man das dreht, sie haben echt verkackt. Es gab eine einzige von diesen Companies, die das Ding überhaupt auch Rootkit genannt hat. Alle anderen haben halt immer so ein bisschen im heißen Brei geredet und auch alle nicht wirklich sozusagen ja, es einfach publiziert oder so auch sozusagen aggressiv publiziert, was also auch auf jeden Fall sehr komisch ist. Und ich meine, jeder andere, der so eine Technik an den Start gebracht hätte, wäre wie ein ganz normaler Krimineller behandelt worden, aber natürlich nicht so. Hallo? Ah, okay. Wo haben wir stehen geblieben? Ja. Ich meine, eigentlich, also sie verhalten sich einfach wie Kriminelle. Also das ist mein Gefühl. Ja? Also unter normalen Umständen wäre das eben auch so gehandelt worden. Das ist schon auf jeden Fall, glaube ich, das, was man aus diesem Fall lernt. Ja.
Okay, ich sehe, wir müssen noch mal ein bisschen schneller vorangehen. Am 17. November findet Edward Felton und seine Studenten finden noch heraus, der zweite Uninstaller für das Suncom Kopierschutz, also das Apple-Teil sozusagen, hat auch ein paar Fehler. Und ja, ein riesiges Sicherheitsloch sogar. Ja, und Sony fühlt sich bemüßigt, am 19. November zu verkünden, wir haben jetzt so eine Art Umtauschprogramm, ihr kriegt jetzt MP3s. Also, beziehungsweise, man kann einerseits sich CDs anfordern lassen, da gibt es so ein nettes Skript auf so einer Seite, wo man halt angeben kann, wer man ist und wo man das gekauft hat, und man kann halt zusätzlich zu Schick mir eine neue CD auch anklicken, ich möchte auch noch zusätzlich MP3s herunterladen, was halt ein bisschen surreal wird. Ja, am 19. November fängt die Krisenkommunikation mal an, so in Deutschland zu reagieren. Und der Sony-Chef in Europa, oder? Ja, Sony-BMG-Europa-Chef Martin Steinkamp gibt ein Interview in der Welt, was halt zwei Tage später auch auf Heise steht. Eigentlich müssten wir es auch nochmal den Aibo vorlesen lassen, weil Sony-BMG hat sich nicht nur ziemlich, sondern sehr blamiert. Das ist schade, denn im Grunde war der Ansatz, die freie Verfügbarkeit unserer Musik auf irgendeine Art und Weise regulieren zu wollen, genau richtig. Also eine gute Idee, aber eine schlechte Umsetzung. Ich möchte nochmal betonen, dass wir in Europa kein Produkt mit diesem Kopierschutzsystem produziert haben und auch keines damit produzieren werden. Ja, ein bisschen einfache Krisenkommunikation. Da war es eigentlich auch schon gelaufen. Und am nächsten Tag... Was? Nee, nur produzieren. Also produziert werden die wahrscheinlich eh alle in Asien. Ja,
das ist noch so ein Zeitkick eigentlich. Kerry Sharman ist RIA-Präsident, glaube ich, genau. Und der hat in einer Online-Pressekonferenz gesagt, dass Sony sich eigentlich total super verhalten hat und sie haben ja sofort reagiert und so. Und also ich meine, im Kern, wenn sonst sozusagen Software-Vendor so reagieren, wäre alles ganz super. Wobei natürlich er irgendwie aus dem Auge verliert, dass die Leute sich Musik gekauft haben und nicht sozusagen Malware und Kopierschutz, der sozusagen ihre Systeme verwundbar macht. Also er hat einfach nicht verstanden, worum es geht. Also überhaupt dieses Problem, was die ganze Zeit ja da war, dass diese ganze Content-Industrie überhaupt diesen ganzen Threat nicht verstanden hat. Und okay, Sharman, ich habe das andere Zitat leider nicht gefunden, er hat noch sowas. Hat zum Besten gegeben, dass es halt eben vollkommen normal sei, was da passiert ist.
Ja, am 20. November berichtet Cory Doctorow auf Boing Boing über Insider-Informationen, die er bekommen hat. Und zwar fängt Sony konzernintern an, darüber zu diskutieren, was man alles falsch gemacht hat. Und dazu muss man halt sagen, es gibt halt verschiedenste Units bei Sony. Es gibt auch verschiedenste Interessen. Auf der einen Seite ganz klar halt die Content-Industrie in Sony drinne. Die möchten natürlich alles schützen. Die möchten natürlich alles irgendwie regulieren und knapp halten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Hardware Unit bei Sony, die möchten natürlich, dass irgendwie Verbraucher sich größere Festplatten kaufen, neue MP3-Player und so weiter, und die konkurrieren eigentlich immer miteinander. So. Also es ist halt ein Sinnbild eigentlich für die komplette Industrie, wo auf der einen Seite die Content-Industrie relativ klein und marktwirtschaftlich relativ unbedeutend irgendwie eine stärkere Kontrolle verlangt, und auf der anderen Seite sind halt die ganzen Hardware-Firmen, die halt mehr Speicher, mehr Entertainment und so weiter verkaufen wollen. Und ja, das ist auch relativ interessant. Klickt das mal später an, wenn es auf der Webseite steht. So, aber gehen wir mal weiter. Die IFF verkündet jetzt endgültig, nachdem man am 9. November schon irgendwie eine Sammelklage vorbereitet hat, dass man jetzt am 21. November damit richtig reingeht. Und zwar, man sucht halt noch Unterstützer, die sich der Sammelklage anschließen. Und Sony BMG wird halt vorgeworfen mit 20 Millionen verkauften CDs. In diesem Fall 20 Millionen, die mit dem Suncom zweiten Kopierschutz, also dieses Apple-Teil, ausgeliefert worden sind.
Ja, das halt funktioniert auf beiden Systemen.
Genau, aber wie wir es reingebracht hatten. Ja, und dass halt die Privatsphäre der Verbraucher verletzt werden und ihre Computer beschädigt werden. Und gleichzeitig eröffnet Texas oder der Staat Texas die erste Klage und möchten halt 100.000 US-Dollar für jeden Vorfall von Sony haben. Und da sind wir mal gespannt, was das im nächsten Jahr bringt.
Ja, gleichzeitig 21. November, die ersten Bibliotheken machen auch so einen Sony-Boykott. Ja,
das ist herrlich.
Also.
Ja, das spricht eigentlich auf jeden Fall für sich. Aber es ist schon interessant, dass in diesem ganzen Vorfall schon Microsoft auch eine interessante Stellung nahm vom Stapel gelassen hat, weil sie sich halt wirklich auch mehrmals gegen so bestimmte Arten von Kopierschutz ausgesprochen haben und so weiter, wo ich auch wirklich auch ein bisschen erstaunt war, dass sie mit immer sozusagen auf unserer Seite stehen. Ja. Hier, das ist eine Sache, die wir jetzt nicht weiter zeigen, sondern die ist einfach, also es ist einfach mal so ein Vergleich dieser beiden Kopierschutz-Sachen. Ja.
Ja, am 24. November ist die First-for-Internet-Webseite vom Netz, oder beziehungsweise, was heißt vom Netz, man hat nur noch eine einfache Kontaktseite. Ja, das hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wo wir gleich nochmal drauf kommen. Jetzt nochmal 22. November, die Zeit, großes Kulturgut in Deutschland, veröffentlicht auch einen sehr netten Bericht. Ja, aber das können wir jetzt auch nicht kommentieren, lest euch später durch. Wir müssen nämlich ein bisschen schneller voran. Ja, auf jeden Fall, als Boing Boing darüber berichtet, dass First for Internet seine Webseite jetzt geschlossen hat, haben sich wohl einige Leute mal genauer die Firma First for Internet angeschaut. Und einer hat sich angeschaut, auf wen die Domain eingetragen ist und hat mal bei Google Groups danach geguckt, was die mal vielleicht in Newsgroups geschrieben haben. Und ist halt rausgekommen, dass sie schon im Jahr 2003 nach sowas angefragt haben, so wie man so ein Rootkit denn machen könnte. Und sie haben sich eigentlich auch ziemlich blöd angestellt. Ja, aber genau, gleichzeitig fangen immer mehr Leute an, sich damit zu beschäftigen, was First for Internet gemacht hat und finden halt immer mehr skurrile Sachen, aber das machen wir jetzt auch mal weiter.
Ja, das ist interessant.
Ja.
Ja, also sehr interessant ist, dass also Sony tatsächlich schon knapp irgendwie 3 Wochen bevor der Fall public wurde, bevor Marco Sinovic das veröffentlicht hat, schon benachrichtigt wurde, und zwar von F-Secure, die eben wiederum von einem so ein Support-Menschen irgendwie, der das gefunden hat, auf einem Kundenrechner benachrichtigt wurde, und F-Secure hat versucht, sowohl mit Sony BMG als auch mit First for Internet zu kommunizieren und ihnen klarzumachen, dass es da einen Thread gibt. Und sie haben halt, es gibt doch irgendwo so einen Link auf die, genau, das ist ja der hier oben, genau. Da geht es darum, dass es ein Telefonat gab, in dem First for sagt, das ist kein Thread. Also die Leute, die das irgendwie sich installiert haben, das sind bestimmt ganz, ganz wenige und so. Die meisten Leute hören noch gar nicht Musik auf Computern und so, also ganz seltsam.
Ja, wobei man dazu noch sagen muss, also man muss sich eigentlich bei der Business Week bedanken. Das ist ein ziemlich großes Wirtschaftsmagazin in den USA und die haben eigentlich auch jede Woche drüber berichtet, so in jeder neuen Ausgabe, neueste Sony Rootkit-Zeug. Ja, 30. November, New Yorker Staatsanwalt will auch dagegen vorgehen und regt sich halt tierisch drüber auf, dass halt immer noch 3 Wochen nach Entdeckung der schwerwiegenden Sicherheitsprobleme in der Haupteinkaufszeit des Jahres weiterhin solche CDs gekauft werden können. Also es gab zwar einen Auslieferungsstopp, es gab halt beschränkten Verkaufsstopp, aber das Teil steht noch in ganz vielen Läden und hat halt mittlerweile dazu geführt, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt 4 verschiedene amerikanische Staaten dagegen klagen, weil das Teil immer noch irgendwie in den Geschäften ist. Ja, am 5. Dezember wird es richtig skurril. Und zwar kommt wieder raus über Freedom to Tinker, man hat noch eine zweite freie Software geklaut, und zwar DRMS. DRMS ist ein Tool von DVD-John. DVD-John war der 15-jährige Norweger, der mal kurz irgendwie ganzen DVD-Kopierschutz mit ein paar anderen irgendwie gehackt hat und deswegen von den Medienkonzernen jahrelang in Norwegen verklagt worden ist, so. Und sie sind damit nicht durchgekommen. Aber was macht Sony? In ihrem Rootkit ist halt der MS gefunden worden und sie nehmen oder klauen eigentlich das geistige Eigentum von DVD John, um ihr geistiges Eigentum zu schützen, was halt äußerst surreal ist.
Also was noch viel surrealer ist, Das ist Code, der nicht sozusagen DRMS entfernt, also sozusagen, ja, sondern hinzufügt. Und man kann darüber nachdenken, wie man will, es ist nicht zu verstehen. Also warum haben die da Code drin, um Apple DRM zu ihrem Fall hinzuzufügen, innerhalb ihres Kopierschutzmechanismus? Es ist einfach unklar.
Ja, iTunes. iTunes-Anbindung war das.
Ja, aber ich meine...
Ja, auf jeden
Fall. Wenn es eine Entfernung gibt, ja, geht. Okay, aber...
Ja, 6. Dezember wird der nächste Uninstaller veröffentlicht, 65 Tage nachdem Sony, wie wir eben herausgefunden haben, ursprünglich mal davon gehört hat, dass es da ein Problem geben könnte. Man hat es aber nicht ernst genommen. Ja, am 6. Dezember gibt es ein ganz nettes Editorial in der New York Times von einem Sänger einer Band, von der ich noch nie was gehört habe, muss aber in den USA was Größeres sein, weil sonst kriegt man nicht so einfach ein Editorial in der New York Times. Und der regt sich richtig darüber auf, dass er als Musiker richtig verarscht worden ist. Und ja, es ist halt ein nettes Statement von einem Künstler. Dagegen, genau. 7. Dezember kommt raus, der neue MediaMax Uninstaller öffnet weitere Sicherheitslöcher. Eigentlich so ein Running Gag die ganze Zeit. Also alles, was sie machten, macht es noch schlimmer. Dann 9. Dezember haben wir eine BBC News. Nochmal Thomas Hesse, Sony BMG-Chef. The key point to remember is that copyright infringement is a huge issue for the recording industry as a whole. And that's where we came from originally. Ja. Da kommen sie her, deswegen darf man alles einsetzen und Konsumentenrechte sind ihnen eigentlich egal. Ja, 13. Dezember verkündet das Rolling Stones Magazine, dass die ersten Musiker angekündigt haben, irgendwie an ihre enttäuschten Fans selbstgebrannte CDs zu verschicken. Also spätestens das war die Bankrotterklärung, kann man eigentlich sagen. Ja, 13. Dezember, Patch Day bei Microsoft, juhu, es gibt endlich einen funktionierenden Removal-Tool. Gleichzeitig findet die CT in der dort erscheinenden Ausgabe heraus, dass keine der 15 getesteten Virenscanner das Rootkit findet. Also 1,5 Monate eigentlich sozusagen nach Bekanntwerdung. Ja, 14. Dezember gibt es noch so eine Selbst-How-To-Anleitung, wie man sich selbst so industriekompatible DRM-CDs herstellen kann bei Freedom to Tinker. 19. Dezember kommentiert Fred von Lohmann das Ganze nochmal von der Electronic Frontier Foundation bei law.com, so ein einflussreiches Juraportal im Netz. 23. Dezember weitet Texas die Klage gegen Sony BMG aus. Ursprünglich hatte man das wegen der Verletzung der Anti-Spyware-Law die Klage begründet. Jetzt gibt's noch was Zweites wegen irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder Texas Deceptive Trade Practices Act. Wird Sony noch angeklagt, weil Verbraucher ungenügend über die Risiken aufgeklärt wurden und der MediaMax-Kopierschutz sich auch dann installiert, wenn man es nicht will. Ja, und jetzt noch als letzte Sache, eine nette Überschrift bei Spiegel Online gestern. Rootkits, Virenfiltern droht der Knockout. Ja, also da hat Sony BMG eigentlich so ein prima Dienst erwiesen für alle Virenprogrammierer. Die wissen jetzt endlich, dass es so tolle Stealth-Technologien gibt. Und Spiegel Online berichtet darüber, dass jetzt zukünftig ja vor Viren eigentlich keine Rettung mehr da ist, weil dank Sony gibt's Rootkits und die verbergen sich so tief im System, dass das Suchen und Entfernen schwierig wird. Ja gut, also wir haben jetzt mal so im Schnelldurchlauf 2 Monate dargelegt. Die große Frage ist, die wir uns immer noch stellen oder ich mir vor allen Dingen, wieso hat Sony so grandios versagt? Also bei Sony BMG arbeiten eigentlich, oder man müsste sich, kann sich das so vorstellen, eine ganze Menge hochbezahlter, hochfitter Marketingleute. Und die haben eigentlich komplett in der Krisenkommunikation versagt. Also es gibt bis heute eigentlich noch keinen richtigen Verkaufsstopp. Es gibt eher unmotivierte Umtauschaktionen und so weiter. Aber wieso? Also vielleicht hat da jemand eine Antwort drauf, was ist das Ziel dahinter? Das kann doch nicht so einfach sein.
Also meine Antwort ist ganz einfach. Also ich glaube, sie haben es einfach nicht verstanden. Sie haben einfach nicht verstanden, was sie da gemacht haben und was sie da ausgelöst haben. Und selbst jetzt verstehen sie es nicht, weil sie schon wieder anfangen, darüber zu diskutieren, wie man es trotzdem machen kann und auch wieder so eine Techniken einsetzt. Also ich glaube nicht, dass Sony irgendwas gelernt hat. Ja, hat noch jemand Ideen, warum das so verkackt ist? Warum die es nicht hingekriegt haben?
Ja, dann noch eine andere Sache kurz.
So.
Ja, noch mal eine andere Sache kurz. Was uns das aber gezeigt hat, also das ist wahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass wir eine DRM-Einführungskampagne gehabt haben, auf globalem Level, die halt von Hackern und Geeks eigentlich zurückgeschlagen wurden. Also wenn man sich das Ganze anschaut, einer der zentralen Knotenpunkte oder der zentralste Knotenpunkt war Boing Boing, eigentlich ja das Geek-Weblog sozusagen. Edward Felton hat an der Princeton University eigentlich so die ganze investigative Hacker-Reverse-Engineering-Arbeit geleistet. Viele Menschen haben eigentlich dezentral recherchiert, einfach nur mal Google genutzt und so weiter. Und diese Informationen sind halt weitestgehend über Boing Boing gesammelt worden. Und das zeigt halt eigentlich auch die Macht, die wir haben. Netzwerkzentriert und kollaborativ, ja, gegen solche Vorhaben der Industrie vorzugehen, so, die unsere Verbraucherrechte beschneiden. Aber die Frage ist halt, werden die nochmal so dumm sein von Seiten der Industrie und uns so eine Chance geben? Ich habe da wenig Hoffnung, aber ich freue mich natürlich umso mehr darüber. Ja, auf jeden Fall mittlerweile 4 Staaten klagen, die IFF klagt, also mal gucken, eines dieser Klagen wird wahrscheinlich durchkommen und mal schauen, was nächstes Jahr alles so passiert.
Also wenn es noch Fragen... Also wenn es noch Fragen gibt, da können wir uns auch noch jetzt danach unterhalten, weil wir sind jetzt hier ganz knapp kurz vor dem nächsten Vortrag. Das war's, so.